Ja, meine erste Adventspredigt über Elia zum Thema Umgang mit Kritik. Eigentlich passt das zusammen. Wir werden sehen. Ich finde die Person Elias wirklich sehr faszinierend und bin dankbar, dass ich mit euch zusammen diese Lebensgeschichte anschauen kann. Und hier geht es irgendwie darum, dass der Elia offenbar auch Menschen kritisiert hat. Wir haben das bisher schon mitbekommen. Er wurde selbst auch kritisiert. Ich bin gespannt, was wir jetzt in diesen beiden Geschichten, die wir heute anschauen, erfahren werden. Frage: Was hast du lieber? Kritisieren oder kritisiert werden? Naja. Kritisieren oder kritisiert werden. Es gibt ja auch noch die aufbauende Kritik und die niederschmetternde Kritik. Die niederschmetternde Kritik, die können wir dann lesen am Tag danach, wenn eine Fußballmannschaft verloren hat. Und dann wird der Trainer kritisiert. Niederschmetternde Kritik. Ist es aufbauend? Nicht unbedingt, aber medienwirksam. Es hat etwas. Ein befreundeter Pfarrer hat gesagt, unsere Gesellschaft ist kritikverseucht. Und er hat das dann auch illustriert, die Dinge, die er beobachtet hat. Er hat gesehen, dass nicht nur Fußballtrainer, sondern überall auch Personen, die ein öffentliches Amt ausüben, sehr gerne einfach mal niederreißend und zerstörerisch kritisiert werden. Es findet keine Auseinandersetzung statt, sondern macht ihn einfach mal fertig. Und wenn er dann noch steht, dann schaut man, ob man ihn brauchen kann. Und wenn nicht, dann gibt man noch einen drauf. Ist das vielleicht auch der Grund, dass unsere Gesellschaft kritikverseucht ist, dass wir im persönlichen Umfeld eher Mühe haben, Kritik zu geben oder Kritik anzunehmen? Ich schätze es sehr, wenn ich konstruktive Kritik bekomme. Einfach nur so als persönlicher Bericht. Mein bester Kritiker ist Gott in seinem Wort. Schon so oft habe ich durch das Lesen der Bibel Korrektur bekommen. Das hat gut getan. Und meine beste Kritikerin ist meine Frau, Andrea. Weil ich weiß, sie ist für mich und nicht gegen mich. Und wenn sie etwas sagt, wo sie mich kritisiert, wo sie einen Punkt nicht gut fand, dann tue ich gut daran hinzuhören und mir das anzuhören, was sie zu sagen hat, weil sie meint es ja gut. Es könnte etwas Aufbauendes sein, auch wenn ich gerade nicht Lust darauf habe. Lust auf Kritik habe ich eher selten. Aber ich kann ja lernen davon. Gut, gehen wir jetzt in die Geschichte von Elia hinein. Ich hoffe, ihr habt euch irgendwo schon gefunden im Kritisieren und kritisiert werden. Es sind zwei Geschichten und ich erzähle zuerst beide Geschichten nicht ganz bis zum Ende. Der Schluss der Geschichte kommt dann auch am Schluss der Predigt noch. Zuerst die Kunst des Kritisierens. Die erste Geschichte erzählt von einem Justizmord. Wir finden sie in 1. Könige 21, Vers 1 bis 26. Ein Justizmord ist, wenn eine Person durch Machtmissbrauch oder falsche Anschuldigungen von oben her ermordet wird oder umgebracht wird, ein Todesurteil bekommt. Und diese Geschichte, die findet tatsächlich statt beim König Ahab. Wir haben ihn schon kennengelernt, dieser König Ahab, verheiratet mit Isabel, dieser Frau eines anderen Königs von Sidon. Diese Frau Isabel hat ja auch den ganzen Götzenkult, diese Götterverehrung von Baal und Asher, Astarte, mit nach Israel gebracht. Diese beiden sind hier involviert. Und zwar ist es so, Ahab sitzt in seinem Palast. Wahrscheinlich seine Sommerresidenz in Jezreel. Und er ist frustriert. Gerade eben hat er wieder etwas erlebt, wo irgendein Prophet kam und ihn wieder kritisiert hat und das gefällt ihm einfach nicht. Also sitzt er hier, schmollt vor sich hin und dann geht er auf die Veranda seines Palastdaches und schaut einmal rum und sagt, es wäre doch einfach schön, wenn ich da einen schönen Gemüsegarten neben meinem Palast haben könnte. Wow. Und wo wäre das am besten? Ah, dort ist ein Weinberg. Das wäre die ideale Lage. Dort möchte ich meinen Gemüsegarten. Wem gehört der? einem gewissen Naboth. Ahab geht zu diesem Naboth und sagt: Dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben, oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. So steht es in 1. Könige 21, Vers 2. Der Naboth lehnt ab, aus guten Gründen, denn in Israel ist es nicht möglich, dass man ein Grundstück, das man geerbt bekommen hat, weiterverkauft. Das geht nicht. Man kann es weiterverkaufen, wenn man Not hat, um es dann nach 50 Jahren wieder zurückzukommen. Das ist ganz interessant. Naboth darf das gar nicht verkaufen. Aber Ahab findet das doof. Und es heißt, dass Ahab in seinen Palast ging, Vers 4, er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte auch nichts mehr essen. So etwas habe ich auch schon beobachtet. Es gibt heute noch diese Verhaltensmuster. Also geht er dorthin und schmollt. Seine Frau Isabel bekommt es natürlich mit, fragt, was ist los? Ahab erzählt. Und sie hört sich das an und sagt: Ahab, sei unbesorgt. Ich kümmere mich drum. Und wenn Isabel etwas in die Hand nimmt, dann hat es Hand und Fuß. Sie organisiert eine spezielle Party, ein großes Fest in der Stadt, und sie organisiert, dass der Naboth, dieser Weinbergbesitzer, einen Ehrenplatz bekommt, ganz oben. Ja, und dann organisiert sie noch zwei andere Männer, die ihm vis-à-vis sitzen. Das sind Männer, denen nichts heilig ist. Sie sind bekannt als ruchlose Schurken. Aber man hat sie schön eingekleidet. Sie sitzen da auf der anderen Seite von Naboth. Und plötzlich am Fest steht der eine auf und sagt zum anderen und zu den Leuten: Dieser Naboth, das steht in Vers 13, hat Gott und den König verflucht. Wow! Majestätsbeleidigung und Gotteslästerung. Das ist natürlich starker Tobak. Das geht schon nicht. Darauf steht die Todesstrafe. Die Leute am Fest lassen nicht lange mit sich diskutieren. Sie packen Naboth, gehen hinaus auf die Stadt und sie machen diese furchtbare Todesstrafe, die Steinigung. Naboth ist tot. Der Isabel wird ausgerichtet, Auftrag ausgeführt. Naboth ist tot. Vielleicht hat es kürzlich im saudischen Königshaus etwas Ähnliches gegeben. Auftrag ausgeführt, Khashoggi ist tot. Wir wissen nicht. Dann Isabel geht zum Ahab und sagt: Problem gelöst, Naboth ist tot. Geh in deinen Weinberg und mach einen Gemüsegarten draus. Ahab steht auf von seinem Bett, geht in den Gemüsegarten und beginnt zu träumen, was er hier alles herrichten möchte. Es ist ja noch ein Weinberg. Und während er hier so vor sich hinträumt, steht auf einmal dieser Mann vor ihm im Fellmantel mit diesem Ledergurt, den er so gut schon kennt, der immer dann auftaucht, wenn er, ja, das wird unangenehm. Und da steht Elia. Und Ahab: So hat mein Feind mich also gefunden. Vers 20. Das rief Ahab Elia zu. Und Elia antwortete: Ja. Ich habe dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was Unrecht ist in den Augen des Herrn. Und jetzt sagt er ein Wort Gottes über Ahab. Ich bringe Unglück über dich und lösche dich aus. Auch die Nachkommen werden ausgelöscht werden. Deine Familie rotte ich aus, steht in Vers 22. Und in Vers 23 auch Isabel wird davon betroffen sein, denn du hast meinen Zorn erregt und Israel zur Sünde verleitet. Das ist die erste Geschichte. Mutige Kritik von Elia. Er steht einfach da und sagt, was recht ist. Die zweite Geschichte. Wieder ist Elia der Mann, der auftaucht, aber es ist nicht mehr Ahab, sondern bereits sein Sohn Ahasia. Wir finden die Geschichte in 2. Könige 1. Es geht diesmal nicht um Justizmord. Es geht nicht um ein solches Unrecht, das einem anderen zugefügt wird. Es geht nicht um Machtmissbrauch, sondern es geht um etwas, was wir heute sagen, ist doch nicht so schlimm. Jeder hat seinen Glauben. Also warum sollte jetzt hier etwas Schlimmes passiert sein? Aber wir sehen in der Geschichte, dass es denselben Wert hat an Unrecht, an Schlimmem, was hier geschieht. Hört die Geschichte. Der Sohn von Ahab, der Ahasia, ist in seinem Palast. Er geht auf das Dach. Die hatten immer so Flachdächer. Dort wurde ein Obergemach eingerichtet. Und am Rand war so etwas wie eine Veranda. Es war wirklich sogar biblisches Gebot, dass ein Geländer dort hingestellt werden musste. Das kann man in den Büchern Mose lesen. Es muss ein Geländer am Dach angefertigt sein, wenn ein Obergemach ist, damit niemand runterfällt. Nun ist es aber doch passiert. Vers 2 in 2. Könige 1. Eines Tages fiel Ahasia durch das Gitter in einem der oberen Gemächer in Samaria und er verletzte sich. Er schickte Boten und beauftragte sie, geht und fragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich wieder gesund werde. Ekron ist eine Stadt in der Philister, also gar nicht in Israel. Und die verehren wieder so einen Baal. Er hat hier einen Zusatznamen. Baal-Zebub ist ein Sonnenherr und Herr der Fliegen. Ich weiß nicht, der kann Fliegen machen und wieder wegwischen, keine Ahnung. Und offenbar hatte der auch ein Orakel, wo man hinging, um diesen Gott Baal-Zebub zu befragen. Spannend ist, das ist derselbe Name, den man dann später Jesus vorgeworfen hat, als Jesus Menschen heilte und auch Dämonen, böse Geister austrieb. Da haben sie gesagt, du machst das nur in der Kraft von Belzebub. Das ist derselbe. Und hier ging der Ahasia zu diesem Belzebub. Und wieder schickt er Leute, die da dieses Orakel einholen sollen. Die kommen zurück, früher als erwartet. Und er fragt, was ist los? Und ihre Antwort ist, Vers 6, sie antworteten, ein Mann kam uns entgegen und befahl uns, kehrt zum König zurück, der euch geschickt hat, und sagt zu ihm, so spricht der Herr, warum wollt ihr Baal-Zebub, den Gott von Ekron, befragen? Gibt es denn keinen Gott in Israel? Deshalb wirst du dich von deinem Bett, auf dem du liegst, nicht mehr erheben, sondern sterben. Ahasia fragt nach, was war das für ein Mensch, der euch das gesagt hat? Und schnell findet er heraus, das muss Elia gewesen sein, der Kritiker Gottes. Ich lasse beide Geschichten hier stehen. Und wir wollen schauen, wie wir die Kunst zu kritisieren anwenden können auf uns. Ich möchte drei Punkte herausstreichen. Der erste Punkt ist, wir sehen es hier, eine realistische Einschätzung der Sache. Was ist hier wirklich vorgefallen? Wie ist es zu bewerten? Einschätzung bedeutet, ich nehme Maß, damit ich Maßnahmen ergreifen kann. Man braucht einen Maßstab für eine gute Einschätzung. Also, wenn etwas geschieht, wie hier diese Geschichte mit dem Weinberg von Naboth, einfach mal beobachten, einschätzen, was ist hier abgegangen? Darf ein König das? In Sidon, wo die Isabel hergekommen ist, wäre die Einschätzung gewesen, natürlich darf ein König das. Er darf seine Untergebenen umbringen, wie er will. Aber die Einschätzung nach dem Maßstab von Gott, der Gott Israels, von Jahwe, der uns die Bibel gibt, ist, das ist nicht richtig. Ein König darf seine Macht nicht missbrauchen. Es darf keine Vermischung geben von persönlichen Interessen und dem Auftrag, ein Land zu führen. Diese Diskussion findet auch jetzt gerade in den USA statt mit dieser Russland-Affäre. Wie schätzt man das ein? Auch wenn du etwas erlebst, was dir aufstößt, wie schätzt du das ein? Es braucht einen guten Maßstab und der richtige Maßstab ist nicht einfach, wie ich mich gerade fühle. Wenn ich mich verletzt fühle und das als Maßstab nehme, dann wird es eine ziemlich heftige Kritik, oder? Sondern der richtige Maßstab muss irgendwo feststehen. Und ich finde, Gott hat uns einen solchen Maßstab gegeben, um Dinge einzuschätzen. Wie sind sie einzuhalten? Wie sind sie zu gewichten? Bei beiden Königen geht es um Sünde. Eine Einschätzung kann sein, das ist nicht richtig, es ist Sünde. Der eine hat sich gegen andere Menschen gewandt, der andere hat sich gegen seinen Gott gewandt. Beides ist Sünde. Und so ist es gut für uns, wenn wir das auch einschätzen. Handelt es sich hier um eine Sünde? Handelt es sich hier nur um ein Gutdünken? Der eine kann es so sehen, der andere anders. Gute Frage. Wir gehen zum Zweiten. Es braucht bei der Kunst zu kritisieren auch eine gesunde Selbstwahrnehmung. Wenn ich weiß, wer ich wirklich bin, dass auch ich Fehler habe, dass auch ich gesündigt habe, dann werde ich dem anderen nicht einfach von oben herunter eins aufs Dach geben, sondern wir stehen eigentlich im selben Boot. Ich nehme mich bewusst wahr. Eine gereifte Berufung war auch bei Elia das Entscheidende. Wir haben das am letzten Sonntag gehört, wie er von Gott geschliffen wurde, wie er damals auch in der Wüste war und in der Wüste wirklich verzweifelt ist und gedacht hat, ich bin wahrscheinlich der Letzte, der noch zu Gott hält. Und Gott hat ihn wieder aufgebaut, hat ihm wieder neue Aufträge gegeben und er ging mit einer gereiften Berufung wieder zurück in sein Land, in seinen Wirkkreis. Das ist auch für uns gut, wenn wir gereifte Menschen sein können, die nicht ständig hin und her schwanken. Wisse, wer du wirklich bist. Spiele keine Show, spiel dich nicht auf. Und das Dritte ist eine wertschätzende Konfrontation. Da staune ich, wie Elia mutig war und direkt ist. Mit der Wertschätzung, da können wir darüber diskutieren, wie stark er wertgeschätzt hat. Aber ich denke, er ist diesen beiden Königen einfach begegnet, auf Augenhöhe. Und das ist auch für uns wichtig. Wie können wir wertschätzend konfrontieren, ohne einfach so drumherum zu reden oder es dann einfach doch sein zu lassen? Oft sagen wir dann, ja, es ist doch nicht so schlimm, ich lasse es jetzt, ich sage nichts. Es gibt zwei Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Das eine ist das Wort Parakalein. Es ist ein griechisches Wort, das in der Bibel im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Und das bedeutet, ich rufe dich her, um dich zu ermutigen oder zu ermahnen oder zu trösten. Ich finde es spannend. Die Griechen haben ein Wort für diese drei Dinge. Ermutigen, ermahnen, trösten. Und das kann uns schon helfen, wenn ich auf jemanden zugehe, um mit ihm über etwas zu sprechen, das ich irgendwie ansprechen möchte, das ich kritisieren möchte. Parakalein. Gehe in dieser Haltung dorthin. Ich möchte ermutigen, ermahnen, trösten, um den anderen weiterzubringen. Es gibt noch etwas Zweites. Und das habe ich in diesem Buch von Volker Kessler kennengelernt. Kritisieren ohne zu verletzen. Das könnte noch hilfreich sein. Hä? Ein Buch über die Sprüche Salomos. Kritisieren ohne zu verletzen. Der stellt das gewiefte Feedback vor. Ein Feedback ist, wenn ich eine Rückmeldung gebe, ich erlebe etwas und dann ist es auch gut, dass ich mir das vorbereite, dass ich mir überlege, wie sage ich es jetzt meinem Kinde oder meinem Mitarbeiter oder meinem Freund oder meinem Partner. Und das gewiefte Feedback hat hier das W-I-E-H drin und das sind die Anfangsbuchstaben für vier Dinge, die wir uns in der Vorbereitung überlegen können. Das erste ist wahrnehmen. Was ist eigentlich wirklich passiert? Und da müssen wir aufpassen. Wir vermischen das dann schon oft. Wie habe ich das gefunden? Aber das ist es noch nicht. Wenn mir jemand ein Bein stellt und ich falle auf den Boden, dann ist die Wahrnehmung einfach die, da war ein Bein und ich liege jetzt am Boden. Und es hat nichts damit zu tun, ob der das extra gemacht hat oder nicht. Jetzt kommt das Zweite, das ist die Interpretation. Ich überlege mir, der hat das extra gemacht oder es könnte ein Missgeschick sein. Ich interpretiere. Also ich sage, was ich jetzt gefunden habe. Ich denke, du hast das extra gemacht. So interpretiere ich das. Und dann wäre es doch toll zu sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Das kommt jetzt. Hä? Zum Beispiel, wie habe ich mich gefühlt, als der mir extra das Bein gestellt hat, damit ich auf den Boden... Ich habe mich verachtet gefühlt. Der hat mich irgendwie einfach nicht beachtet. Das ist ja furchtbar. Das möchte ich ihm jetzt sagen. Also ich sage, ich habe gemerkt, da war dein Bein. Ich liege auf dem Boden. Ich denke, du hast das extra gemacht. Und das hat mir gar nicht gefallen. Er kann dann schon sagen, das war nicht extra und ich kann mir das dann überlegen. Aber das Letzte ist noch ein Handlungswunsch. ich wünsche mir, was wohl, dass du mir das Bein nicht mehr einfach so stellst. Ein Wunsch ist kein Befehl, sondern einfach ein Angebot. Ich wünsche mir das. Ich würde mich besser fühlen, wenn du das nicht mehr tun würdest. Das kommt jetzt aus diesem Buch, Kritisieren ohne zu verletzen. Und es geht darum, eine Kritik möglichst angriffsfrei weiterzugeben. Das kann man üben. Und das lohnt sich auch. Man muss nicht immer angreifen. Das bringt es sowieso nicht. Dann hast du Streit. Und die Reaktion ist dann entsprechend. So, das mal soweit. Übrigens, es gibt heute noch kein Handout, wo diese Dinge draufstehen, aber ich arbeite dran. Und zwar, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, das auf heute fertig zu bringen. Aber diese Dinge könnt ihr im Internet dann anschauen und wir werden auch schauen, dass ein paar Papiere davon aufliegen, damit ihr euch das mitnehmen könnt. Ich habe mir einfach überlegt, was hat jetzt das mit Weihnachten zu tun, Adventszeit und ein paar Gedanken dazu. Gottes Kritik an uns findet in der Weihnachtszeit statt. Wie ist das gemeint? Ich gehe diese drei Dinge durch. Gott hat eine realistische Einschätzung über uns Menschen. Er schaut seine Schöpfung an und sagt, wow, wunderschöne Menschen, kluge Menschen. Aber da ist ein Problem. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist Gottes Einschätzung über uns Menschen. Da ist Sünde. Sünde ist, wenn wir das Ziel verfehlen, wozu Gott uns geschaffen hat. Und Gott hat uns geschaffen, um zu lieben, um einander zu lieben und um Gott, unseren Schöpfer, zu lieben. Und wo wir neben diesem Liebe Gott denn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wo wir daneben durchleben, ist es Sünde. Und Sünde ist eine gewaltige Kraft. Sie ist wie ein Magnet, der uns immer wieder wegzieht von einem Leben, das Gott Freude macht und einem Leben, das in Freiheit ist. Und Gott schaut uns an und sagt, ja, die Menschen haben diese Herrlichkeit verloren wegen der Sünde. Och. Gottes Einschätzung geht sogar noch so weit, dass er sagt, kein Mensch schafft das aus eigener Kraft, das wieder zu überwinden, dieses Problem zu lösen. Und deswegen kommt das Zweite, eine gesunde Selbstwahrnehmung. Gott realisierte, da muss ich selbst dran. Ich bin der Einzige, der meinen Menschen helfen kann. Ich bin der Einzige, der sie retten kann. Und so steht es zum Beispiel in Römer 8,3. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt. Das ist Weihnachten. Wie wir, aber ohne Sünde. Ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das ist Karfreitag und Ostern. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das ist die gesunde Selbstwahrnehmung. Und deswegen ist Weihnachten eigentlich eine Konfrontation, eine wertschätzende Konfrontation. Das kleine Kind in der Krippe, das wir immer so darstellen, das wir auf Gemälden sehen, dieser Jesus, das ist Gottes Sohn, der ohne Sünde gelebt hat, aber genau wie wir war. Er versteht uns, er weiß, wie wir sind. Er ist in allem auch versucht worden. Und dieser kleine Jesus in der Krippe ist Gottes Konfrontation an uns, dass er sagt, ihr Menschen, schafft es nicht aus eigener Kraft, das Problem zu lösen. Ihr werdet niemals wirklich frei sein. Ihr opfert so viel für eure Freiheit. Ihr opfert eure Gesundheit, ihr opfert eure Beziehung, damit ihr euch frei fühlt. Ihr opfert eure Hoffnung auf ein ewiges Leben, für das ihr jetzt gerade Glück habt. Ihr opfert, 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 aber ihr werdet nie ganz frei sein. Dieses Kind hier, dieser Jesus, bringt den Frieden, der euch wirklich frei macht. Und das haben die Engel damals gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe, in den höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Das ist die Message. Damit konfrontiert uns Gott. Er konfrontiert uns mit seiner Liebe und mit unserer eigenen Sündhaftigkeit und sagt, ich will dich erlösen. Und deswegen gibt es auch einen Handlungswunsch von Gott an uns. Der Handlungswunsch ist ganz einfach. Glaube an Jesus. Das ist ein Handlungswunsch Gottes. Vielleicht kann man es in einem solchen Gebet zum Ausdruck bringen. Lebendiger Gott, ich danke dir für diese gute Nachricht. Du hast recht mit deiner Einschätzung. Ich habe Sünde in meinem Leben und ich bin nicht wirklich frei. Und darum ergreife ich den Glauben an dich, Jesus Christus. Bitte vergib mir meine Sünde und befreie mich von ihrer Macht. Und sei du ab jetzt mein Leiter, der mich in deine Freiheit hineinführt. Schenke mir deinen Frieden in mein Herz und Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ja, ich will jetzt für dich leben. Ich habe euch dieses Gebet jetzt vorgelesen und es kann gut sein, dass jemand sagt, ich möchte das heute genau für mich beten. Ich möchte mich Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte diese Freiheit haben. Und wenn du das möchtest, machen wir das doch so. Ich lese Satz für Satz vor, wie wir das von Life on Stage auch kennen. Und ihr dürft es laut mitbeten. Lebendiger Gott, ich danke dir für diese gute Nachricht. Du hast recht mit deiner Einschätzung. Ich habe Sünde in meinem Leben und ich bin nicht wirklich frei. Und darum ergreife ich den Glauben an dich, Jesus Christus. Bitte vergib mir meine Sünde und befreie mich von ihrer Macht. Und sei du ab jetzt mein Leiter, der mich in deine Freiheit hineinführt. Schenke mir deinen Frieden in mein Herz und Leben. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ja, ich will jetzt für dich leben. Amen. Wer so betet, hat Gottes Kritik angenommen. Und gesagt, ich nehme das an, was Gott jetzt über mich denkt und ich will seine ausgestreckte Hand annehmen. Ich finde das das Zentrale. Wenn das geschieht, und ich lade euch ein, hier an diesem Punkt auch weiter dran zu bleiben. Ich möchte mit euch aber jetzt noch einmal einsteigen und fragen, wie haben die beiden Könige denn darauf reagiert, als Gott durch Elia die beiden konfrontiert hat? Und das ist die Kunst, mit Kritik umzugehen. Ich erzähle zuerst die zweite Geschichte fertig. Die Geschichte von Ahasja. Er hat ja diese Kritik bekommen, dass er Gott, den Gott Israels, vernachlässigt hat, ignoriert hat, vergessen hat und sich stattdessen lieber von diesem Baal Zebub in Ekron die Zukunft voraussagen wollte. Die Kritik kam. Wie reagierte er? Er ließ sich auf ein Machtspiel ein. Er hat Elia zu sich zitiert. Ein König darf das. Und er hat es gemacht, indem er eine Truppe von 50 Soldaten gesandt hat, die Elia suchen musste. Der saß dann irgendwo auf einem Hügel. Und er kam dorthin und gesagt, Elia, du musst zum König kommen. Er hat es noch anders gesagt. Er hat gesagt, Elia, du Mann Gottes. Du musst zum König kommen. Und Elia sagte, wenn ich wirklich ein Mann Gottes bin, dann soll Feuer Gottes kommen und dich und deine Soldaten vernichten. Und das geschah. Wie damals auf dem anderen Berg Karmel, als es diesen Showdown gab. Wer ist der wahre Gott? Jahwe, der Gott Israels, unser Gott? Oder ist es der Baal? Wer ist der wahre Gott? Wer antwortet mit Feuer? Der lebendige Gott antwortet mit Feuer. Auch hier, auf diesem Hügel. Und diese 50 Männer sind gestorben. Und das geschah noch einmal. Und das dritte Mal hat dann Gott selbst durch den Engel zu Elia gesagt, und wir lesen das in 2. Könige 1, Vers 15, hab keine Angst, geh mit ihm. Elia stand auf, ging zu Ahasja und hat ihm eigentlich nichts anderes gesagt, als was er ihm schon ausgerichtet hat. warum gehst du zu einem anderen Götzen? Es gibt doch einen Gott in Israel. Deswegen sage ich dir, du wirst von deinem Krankenbett nicht mehr aufstehen. Und Ahasja starb, wie der Herr es durch Elia vorausgesagt hatte. Vers 17. Die andere Geschichte von Ahab, was haben wir zu erwarten? Auch er war ein Machtmensch. Aber er hätte vielleicht auch noch so reagieren können. Ihr kennt diese Geschichte jetzt von Naboth. Die stehen da also mitten im Weinberg. Elia steht ihm gegenüber. Wie reagiert Ahab? Er könnte sagen, ja gut, mein Feind Elia, ich habe mit dieser Geschichte vom Tod Nabots nichts zu tun. Ich habe mir meine Hände nicht schmutzig gemacht. Der Weinberg ist jetzt hier verwaist. Jemand muss sich um ihn kümmern. Okay? Er hätte auch ein Dementi ablegen können. Eine Verleugnung, eine Ableugnung. Das ist eine miese Anklage, dass ich damit etwas zu tun habe. Da gibt es zwei Zeugen, die gesagt haben, dass Nabot ein Gotteslästerer und ein Majestätsbeleidiger ist. Wenn die gelogen haben, dann wären die beiden schuld. Oder die, die die Steine geworfen haben. Aber ich doch nicht. Lass das Königshaus hier raus. Das ist eine Methode, die eigentlich auch heute gang und gäbe ist. Ich will jetzt nicht auf Saudi-Arabien verweisen, sondern ich will auf uns selbst zeigen und sagen, so schnell erklären wir die Geschichte, warum jetzt eine Kritik kommt. Ja, weißt du, es ist wegen dem und dem und da ist auch noch ein Problem und die Technik ist schuld. Und ja, haben gute Gründe jeweils, oder? Aber Ahab reagiert überraschend anders. Wisst ihr, wie Ahab reagiert? Hier, ich muss euch das vorlesen. Das ist faszinierend. Wir lesen das in 1. Könige 21, Vers 27. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider. Das ist ein Ausdruck von höchster Bestürzung. Er zerreißt die Kleider. Das haben die Leute gemacht, wenn sie extrem betroffen waren, auch traurig. Und er legte sich einen Sack um und er begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da kam Elia aus Tischbe, eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue gezeigt hat? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird erst seine Nachkommen treffen. Wir sehen, Reue ist auch eine mögliche Reaktion auf Kritik. Bei Ahab ist es so. Und es ändert die Konsequenzen tatsächlich ab. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Ich wünschte mir hier noch einen Bericht darüber, wie der Familie von Naboth eine Wiedergutmachung geleistet würde. Das wäre toll gewesen. Daran hat Ahab vielleicht nicht gedacht in seinem Gemüsegarten. Wiedergutmachung ist auch eine Reaktion auf Kritik. Was können wir lernen, um selber Kritik gut anzunehmen, ohne dass wir mit Wut oder Frustration reagieren, ohne dass wir mit Machtspielen oder mit Dementi reagieren? Das Erste, was mir auffällt, ist, wenn wir eine gefestigte Identität haben. Wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch und darin besteht eure Hoffnung. Ihr werdet Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Dann fällt es einfacher, eine Kritik anzunehmen, wenn ich nicht davon abhängig bin, ob mich der andere jetzt wirklich liebt. Facebook oder Instagram oder wo immer man Likes und Dislikes hinklicken kann, ist eine laufende Kritisierung. Da wird ständig kritisiert. Wenn du ein Bild postest, dann erwartest du möglichst viele Likes, also eine Kritik positiv, schön. Aber es hat vielleicht auch mal so eines oder eine Tränenfigur oder was immer. Und wenn da sowas kommt, dann bist du irgendwie erschüttert. Aber wenn du deine Identität in Jesus gefestigt hast, dann kann dich ein Dislike nicht aus der Bahn werfen. Du kannst vielleicht hinschauen und schauen, wer hat das gemacht und warum. Man kann ja nachfragen. Aber Gott hat ein mega großes, ultimatives Like für dich. Und deswegen ist das mal das Erste. Es ist so wichtig, dass wir einen Selbstwert haben, der in der Gnade von Jesus ruht. Das Zweite, eine lernbereite Haltung. Erinnert ihr euch an das Thema Berufung, das wir letzten Sonntag gehört haben. Was ist unsere Berufung? Jesus ruft uns zu, erstens komm, zweitens folge mir nach, drittens ich will euch zu Menschenfischern machen, ich will euch brauchen in meinem Reich. Das erste ist die Berufung, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Es ist die Berufung zum bei Jesus sein. Das zweite ist die Berufung, um ihm nachzufolgen, sein Jünger zu sein und von ihm zu lernen. Lerne als Berufung. Und das dritte ist dann das Tun, das Handeln. Und bei diesem Lernen, bei diesem zweiten möchte ich hier einhängen. Wir können nur lernen, wenn wir eine lernbereite Haltung haben. Ich bin begeistert von Männern und Frauen, die sich für lebenslanges Lernen entschieden haben. Hast du das auch? So, ich will lebenslang lernen. Das habe ich schon oft gehört, auch von Leuten, von euch, die sagen, ja, man lernt nie aus. Und das ist richtig so. Wenn wir aufhören zu lernen, hören wir auf zu leben. Rick Warren hat von sich gesagt, ist ein Pastor in den USA, er hat gesagt, er hat diese Entscheidung getroffen, als er 15-jährig war. Wer ist 15? Einige haben sie ja hier. Oder schon noch drunter. Diese Entscheidung getroffen, als er 15-jährig war, ich möchte nie aufhören zu lernen. Und er sagt dann dazu auch noch Folgendes. Das ist eine unglaublich wichtige Entscheidung, welche dein ganzes Leben beeinflussen wird. Und so steht es sogar in den Sprüchen, ein Buch in der Bibel, das sehr viel über Weisheit hat. Hier steht in Sprüche 23, Vers 12, nimm die Zurechtweisung an und öffne deine Ohren für Worte der Einsicht. Also schon mal das, diese lernbereite Haltung hilft uns. Und das dritte ist dann die Kritik zu 7, damit die Kernaussagen bleiben. Ich bin jemand, der schnell irgendwo das vermischt. Wenn du mir eine Kritik gibst, muss ich dann wieder 7. Was hat er jetzt wirklich gemeint? Was habe ich nur gefühlt? Habe ich mich irgendwo verletzt gefühlt und so? Ich bin halt so ein Mensch, der nachdenken muss. Und in diesem Nachdenken habe ich gemerkt, es helfen mir 3 Schritte. Die möchte ich euch kurz zeigen. Der erste Schritt ist, ich frage mich, was war eigentlich meine Initiative, die hier kritisiert wird? Also was hat der andere jetzt bei mir gesehen, was er ansprechen möchte? Was wollte ich eigentlich? Was war mein Ziel damit? Ist es möglicherweise nicht so angekommen beim anderen, wie ich es gemeint habe? Oder hatte ich einen falschen Plan? Ist mir ein Fehler passiert? Ich schätze einfach mal ein, was ist meine Initiative, die hier kritisiert wird? Und dann mache ich etwas Wichtiges für mich. Ich sage, ich bin nicht diese Initiative. Die Initiative, das, was ich getan habe, darf man kritisieren. Und wenn er das tut, dann meint er nicht mich selbst. Natürlich darf er auch mich kritisieren, aber das ist dann ein anderes Thema. Da muss ich mich dann so damit auseinandersetzen. Aber wenn es um eine Sache geht, die ich getan habe, will ich mich distanzieren davon, damit ich nicht persönlich verletzt bin. Denn nur dann kann ich die Kritik sachlich nehmen. Ja. Und das Dritte ist dann, ich frage mich, was möchte mir Jesus hier zeigen? Jesus könnte mich zum Beispiel auf einen Fehler von mir selbst aufmerksam machen. Das könnte ja dann stimmen, diese Kritik. Ein Fehler, eine Sünde, ein Versäumnis. Jesus könnte mir aber auch zeigen, wie er mich persönlich weiterbringen möchte, wie er mich wachsen lassen möchte. Ich könnte hier etwas lernen. Jesus könnte mir auch zeigen, dass ich hier eine Angst hatte, die mich gesteuert hat. Und der andere hat das vielleicht gemerkt, aber er kann es nicht so sagen, damit ich es checke. Aber jetzt realisiere ich, weil Jesus es mir sagt, Cosi, dort hast du einfach Angst gehabt. Darum hast du dich so komisch verhalten. Der hat schon recht. Aber Jesus möchte mir vielleicht auch etwas zeigen mit anderen Menschen, die darin involviert sind, vielleicht auch mit dem, der mich jetzt kritisiert. Was könnte Jesus von mir wollen, dass ich ihm jetzt zurückgebe, zurücksage? Wie kann ich ihn segnen? Wie kann ich ihm Gutes tun? Diese 3 Fragen helfen mir. Ich schreibe dann jeweils das ins Tagebuch, das füllt eine Seite, bis ich das ausgefüllt habe. Aber das ist wirklich wertvoll. Die Kritik, 7, damit die Kernaussagen bleiben. Und das 4. ist dann die angemessene Reaktion. Die können wir nicht voraus sagen, das muss man immer so machen, das kommt ja auf Situation drauf an. Aber eine angemessene Reaktion ist nicht Frustration und Wutausbrüche. Eine angemessene Reaktion ist kein Machtspiel und auch kein Dementi und alles wieder schönreden, sondern eine angemessene Reaktion nimmt Verantwortung ein und lebt Wertschätzung aus. Wie das geht, das können wir trainieren. Ich komme zu meinem Fazit, zu meinem Abschluss und ich möchte euch einfach einen Handlungswunsch mitgeben. Mein Handlungswunsch ist, ich wünsche mir, dass wir als gute, faire und wertschätzende Kritiker zusammenwachsen und zusammenwachsen. Und ich wünsche mir, dass wir selbstbewusste und besonnene Kritikempfänger sind. Gott hält mit seiner Kritik auch nicht zurück. Adventszeit, Gottes Kritik an uns Menschen mit einem Handlungswunsch, Glaube an Jesus Christus. Seine Hand, die er uns entgegenstreckt, damit wir wirklich frei sein können. Das ist stark. Ich zeige euch einen letzten Bibelvers, der das schön zusammenfasst als Merkvers, 1. Thessalonicher 2,12. Ich lese den einfach vor. Wir haben jeden Einzelnen von euch ermutigt und getröstet und wir haben euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Wenn Kritik dazu führt, dass das glaubt wird, dann ist es schön. Tut weh manchmal, lernen tut manchmal weh, aber wir lernen. Und wir werden Jesus ähnlicher. Eine Gemeinde zum Begegnen. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du das bewirkst, dass wir in dir wachsen können, zusammenwachsen können, dass wir eine Kirche zum Begegnen sein können, wo wir einfach dich erleben dürfen. Segne die Menschen, die heute hierher gekommen sind. Du weißt, wer Stärkung und Ermutigung braucht, wer auch eine Korrektur braucht, gerade in diesem Thema von Kritisieren. Du weißt doch, wer verletzt worden ist. Ich bitte, dass du hier bist, mit deiner heilenden Hand und stärkst und wieder aufbaust. Gib Mut in deinem Sinn zu kritisieren und auf Kritik zu reagieren, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen.